Wir fahren heute weiter im Johannesevangelium und zwar mit Kapitel 3. Wir hatten ja auch schon aus Kapitel 3 gelesen in diesen Tagen und auch einige Dinge schon miteinander betrachtet, aber wir kommen nochmals darauf zurück und gehen noch mehr in die Tiefe. Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Bis dahin, dieses Gespräch. Und wir werden gleich wieder sehen, wie auch dieses Kapitel eine Entfaltung ist von dem, was wir im Kern oder im Samen schon in dem Vorwort des Johannesevangeliums haben. Man kann sagen, das ist wie die Grundlage, Johannes 1, 1 bis 18, und alles, was folgt im Johannesevangelium, ist eine breite Auslegung von dem, was da im Kern gesagt worden ist. Und wir werden sehen, wie Nikodemus Ein weiteres Beispiel ist von einem Menschen, der im Vorwort erwähnt wird in Vers 12. Vers 12, ich lese ab Vers 11, er kam in das Seine. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Jesus kam in das Seine, in das Land Israel, in sein Land. Und die Seinen, die Masse des Volkes, hat ihn abgelehnt. Und das haben wir gerade gestern noch gesehen mit dieser Geschichte der Tempelreinigung in Johannes 2, wie da die Führerschaft sich gegen den Herrn Jesus gestellt hat. Und jetzt sehen wir aber, gerade aus dieser Führerschaft wird uns jetzt einer vorgestellt, Nikodemus. 3 Vers 1, ein Oberster der Juden. Und dieser Mann kommt aus der Finsternis, der Ablehnung des Messias, schließlich heraus. Und der Jesus sagt das ja in diesem Gespräch mit Nikodemus am Schluss. Schauen wir uns Vers 19 nochmals an. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Nun, das geht ja zurück auf das Vorwort in Johannes 1. Heißt es von dem Herrn Jesus, der das Wort ist von Ewigkeit her. In Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also, was wir gestern gesehen haben, diese Führer, die dem Herrn Jesus widerstanden und sagten, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Sie fragen nicht, was er meint mit, brech diesen Tempel ab. In ihrer Feindschaft stellen sie sich gegen ihn, das ist diese Finsternis, die das Licht eben nicht aufnehmen wollte. Und eben ganz allgemein sagt das Vorwort, er kam das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht auf, nicht an. Und dann die Ausnahme. So viele ihn aber aufnahmen. Und dazu gehört auch Nikodemus. Es ist zwar ein etwas schwieriges Beispiel, nicht so einfach wie die Beispiele, die wir schon hatten. Wir haben gehabt in Kapitel 1 diese 2 Johannesjünger, die hörten von Johannes dem Täufer, siehe das Lamm Gottes, und sie folgten Jesus nach. Und einer davon war Andreas, der geht nachher zu seinem Bruder Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und da haben wir schon 3 Beispiele von solchen, die ihn aber aufnahmen. Und wir haben auch gesehen, Kapitel 1, bei diesem 4. Tag aus dem Leben von Johannes dem Täufer, der Herr Jesus findet Philippus, 1 Vers 43, und der findet danach Nathanael und erklärt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat. Das sind alles so Beispiele und man sieht, das geht in diesen Beispielen so schnell, so problemlos. Ja? Und so gibt es manche Bekehrungen, die scheinen irgendwie so völlig problemlos zu sein. Ja? Menschen hören das Evangelium und sie reagieren sofort und nehmen das auf. Und jetzt bei diesem Nikodemus, der kam nachts. Das zeigt aber, er hatte wirklich ein Anliegen. Aber das durfte niemand sehen. Und darum kam er nachts. Ist doch gut, besser als nicht kommen. Lieber nachts kommen. Ganz ähnlich wie bei Gideon. Er hatte von dem Herrn den Auftrag, den Götzendienst in seiner Familie, von seinem Vater, da auszuräumen. Und weil er Angst hatte, das am Tag zu tun, hat er es halt nachts gemacht. Aber ist doch gut, wenigstens nachts. Und so kommt dieser Nikodemus nachts und eben wunderbar, der Herr Jesus müsste ja auch schlafen nachts. Als Mensch. Er war ein wirklicher Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch. Aber der Herr Jesus verzichtet auf Schlaf und nimmt sich die Zeit für diesen Mann. Und nach diesem Gespräch sehen wir nicht, dass er irgendwie jetzt reagiert hätte, dass er etwas bewirkt hatte. Aber wenn wir dann im Johannesevangelium weiterlesen, im nächsten Kapitel kommt ein weiteres Beispiel, nämlich diese samaritanische Frau, die auch zu denen gehört, die ihn eben aufnahmen. Und die dann auch sogleich nach ihrer Umkehr beginnt, Zeugnis abzulegen. Aber bei Nikodemus, da muss man weiterlesen, Kapitel 5, 6, in Kapitel 7. Ja, in Kapitel 7, da war der Herr Jesus wieder in Jerusalem, anlässlich des Laubhüttenfestes, Herbst 31. Das ist schon einige Zeit später, ja? Wir sind ja in Johannes 3 im Frühjahr 29, Herbst 31. Und die Führerschaft, eben die den Messias ablehnt, die Finsternis, die das Licht nicht aufnehmen wollte, schickt Tempelpolizisten, die werden die Diener genannt. Aber dieser Ausdruck bezeichnet die Tempelpolizei der Leviten im Tempel. Und die sollten den Herrn Jesus verhaften. Und ich lese Johannes 7, 45, die Diener kamen nun zu den hohen Priestern, also sie wurden ausgeschickt, ihn zu verhaften, und dann kommen sie jetzt wieder zurück zu den führenden Priestern. Die Diener kamen nun zu den führenden Priestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das war. Wenn der Herr Jesus gesprochen hat, er ist das Wort, das im Anfang war. Das Wort, das Fleisch wurde. Und wenn er gesprochen hat, das hat eine solche Kraft gehabt, dieses Wort. Das war so ergreifend. Ich war in Matthäus 7, ganz am Schluss der Bergpredigt, da lesen wir, wie die Menschen das allgemein realisiert haben, wie dieser Mann predigt, das ist etwas ganz anderes. Das ist nicht so wie sonst die Rabbiner. Und zwar lese ich dort in Matthäus 7, 28, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Aber die Schriftgelehrten, die sprachen voll Wissen, voll intellektueller Auszeichnung und so weiter, und die konnten den und den und den und den Rabbi zitieren. Und der Herr Jesus sprach ganz anders. Sie merkten, das hat keine Kraft bei denen. Und wenn er spricht, das Wort hat wirklich Kraft. Und so sagen die, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das war die Erklärung, warum sie ihn nicht verhaften konnten. Und jetzt lesen wir weiter in Johannes 7, 47. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt? Oder von den Pharisäern? Ich habe ja schon erklärt, der Ausdruck Oberster. Auch in Johannes 3, Nikodemus, einer der Obersten. Das ist ein Ausdruck, der bezeichnet die Mitglieder des Sanhedrins oder Synedriums, das ist dasselbe. Der Sanhedrin ist der oberste Gerichtshof Israels unter dem Vorsitz des Hohenpriesters. Dazu noch 70 weitere Richter. Eine ganz bestimmte Zahl von Pharisäern gehörten dazu und auch von Sadduzäern. Pharisäer, das waren dann Rabbiner, Schriftgelehrte, Und die Sadduzäer, das waren führende Priester. Und jetzt sagen die da vom Sanhedrin, hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Gibt ja keiner von uns. Wirklich keiner? Da wagt sich einer plötzlich aus der Reserviertheit heraus. Vers 49. Nachdem sie noch sagen, diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Das sind die einfachen Leute, ja? Die die Tora nicht kennen, wie wir, Rabbiner, seien verflucht. Und jetzt, Vers 50, da spricht Nikodemus zu ihnen, der früher zu ihm gekommen war, der einer von ihnen war. Also hier erinnert Johannes an Kapitel 3 zurück. Das steht nicht in allen Bibeln, ich weiß. Alle die Bibeln, die den Minderheitstext von Nestle Aland folgen, die haben das nicht drin, der früher zu ihm gekommen war. Ja, aber das gehört dazu. Die Masse der Handschriften bezeugt das ganz klar. Das ist ein Rückverweis auf Johannes 3, wo man sich am Schluss fragt, ja und jetzt, was hat das Gespräch gebracht? Und wir kennen das auch. Wir sprechen mit Leuten und was hat jetzt das genützt? Und jetzt sehen wir, Nikodemus, einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Wow! Jetzt wagt er sich, gegen die Masse sich zu stellen, einfach mit einer Frage. Also wie ist das? Wir wissen aus der Tora, aus 5. Mose, wenn irgendjemand etwas Unrechtes getan hat und man hört davon, dann muss man der Sache ganz genau nachgehen und prüfen, ist das so geschehen? Ja? Und dazu gehört natürlich auch, dass man zu der betroffenen Person hinzugeht und sagt, was sagst du dazu? Wie beurteilst du das? Und das war ja selbstverständlich. Und er stellt einfach diese Frage, ja, wie könnt ihr so urteilen? Habt ihr da diese genaue Untersuchung bereits gemacht? Und die Antwort der Übrigen, sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Ich muss erklären, Galiläa war damals der verachtete Teil von Israel. Die großen Rabbiner, die waren in Judäa und insbesondere in der Hauptstadt Jerusalem, wo wir jetzt da sind in Johannes 7. Und Galiläa war also ein bisschen gleichbedeutend mit, das sind die, die die Tora nur schlecht kennen, aber die, die wirklich etwas verstehen, das sind die hier. Ja? Und dieser Jesus war ja aus Galiläa. Nazareth ist Galiläa. Und darum sagen sie, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufgestanden ist. So ist es nach dem Mehrheitstext. Nicht aufsteht, sondern aufgestanden ist. Oh, es ist Ihnen noch ein Fehler unterlaufen. Jona, der Prophet aus Gath-Hepher, das ist Galiläa. Und das ist nicht der Einzige. Wie konnten Sie so etwas sagen? Aus Galiläa sei kein Prophet aufgestanden. Ja, so viel hat man jetzt hier von Nikodemus. Nachher heißt es, und sie gingen ein jeder in sein Haus. Aber das sehen wir, da ist irgendetwas ist hängen geblieben. Plötzlich nimmt dieser Nikodemus irgendwie fast Partei für den Herrn Jesus, ja? Und dann muss man weiterlesen, Johannes 8, 9, 10, immer noch weiter. Ja, bis zur Kreuzigung. Und dann lesen wir in Johannes 19, nachdem der Herr Jesus schon am Kreuz ausgerufen hat, in Vers 30, es ist vollbracht, und das Haupt geneigt hatte und den Geist übergab. Und dann lesen wir in Vers 38, Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden, und wir wissen, die Juden im Johannesevangelium bedeutet die führenden Juden, aus Furcht vor den Juden ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Das war eine ganz wichtige Sache, denn das Normale war, dass ein Gekreuzigter dann verbrannt wurde. Im Tal Hinnom. Das ist das tief eingeschnittene Tal außerhalb der Stadt. Auch heute außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Und wir wissen aus Jesaja 53, dass der Messias, wenn er leiden würde für die Sünden, dann würde er im Grab eines Reichen begraben werden, weil er kein Unrecht getan hat und kein Trug in seinem Mund erfunden worden ist. Und da hat sich das erfüllt, dieser Reiche, Josef von Arimathea, setzt sich ein für ein würdiges Grab des Erlösers. Und Pilatus erlaubte es ihm. Er kam nun und nahm seinen Leib ab, aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war. Wieder ein Rückverweis auf Kapitel 3. Sehen wir, das Thema zieht sich durch wie ein roter Faden durchs Evangelium. Diese Nacht wird wieder erwähnt, dass er zu ihm gekommen ist. Kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Also ein enormer finanzieller Aufwand. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leintücher mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zuzubereiten. An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Josef von Arimathea, also auch einer von Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wir sehen, er war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den führenden Juden ein Verborgener. Und zusammen jetzt mit Nikodemus kommen sie beide aus der Verborgenheit heraus und stellen sich auf die Seite des Gekreuzigten. Josef von Arimathea, was war das für ein Mann? War das auch ein Mitglied des Sanhedrins? Das sagen viele, aber schlagen wir kurz auf in Lukas, dann sehen wir, das stimmt nicht. Und zwar lesen wir in Lukas 23, Vers 50, und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war und ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathea, eine Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete, dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Er wird hier genannt Ratsherr. Und das griechische Wort dafür ist Buleutes, ein Ratsherr. Und das hat man ins Hebräische rübergenommen, aus dem Griechischen, Buleutos. Buleutes hat man gemacht, Bulvatin. Und im Talmud liest man die Bulvatin. Das waren die ungefähr 14 obersten Priester, zusammen mit dem Hohenpriester. Die bildeten die Ratsleute. Es gab eine Kammer, die führte von Süden her in den innersten Vorhof, wo das Tempelhaus war, und das hieß Lishkat Paredrin, und dort gab es die Kammer der Ratsleute. Die hatten also einen ganz speziellen Ort im Tempel, wo diese ca. 14 obersten Priester zusammenkamen, mit dem Hohenpriester. Und Josef von Arimathea war also einer der höchsten Priester, gerade unter dem Hohenpriester. Und er kam zum Glauben. Ja, natürlich, der Hohepriester war also Mitglied der Bulvatin, der Ratsleute und auch des Sanhedrins. Und der Hinweis, dass Josef von Arimathea nicht eingewilligt hat in ihren Rat, das weist darauf hin, dass er auch Mitglied des Sanhedrins war, aber zusätzlich wirklich einer der obersten Priester. Die meisten in Israel haben den Herrn Jesus abgelehnt, aber er war auch einer. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und so sehen wir also dieses Gespräch in Johannes 3, das hat wunderbare Frucht getragen. Aber es hat noch Zeit gebraucht. Und so gibt es Bekehrungen, die finden sehr schnell statt. Und es gibt solche, da geht es in Etappen über eine gewisse Zeit, bis dann klar ist. Jetzt ist klar, die Seite ist gewechselt. Und so hat sich also diese schlaflose Nacht gelohnt. Ja, das ist nicht immer so. Ich meine, ich habe das auch erlebt, dass nachts 3 Uhr das Telefon klingelt. Und ein Notfall, aber es war nicht ein Notfall. Und wenn man etwas erklärt, man hört doch nicht drauf. Also, das sind dann nicht ganz angenehme Nächte, ja, wenn man einfach für nichts geweckt wird. Weil man braucht den Schlaf, und damit man am Tag wieder mag. Aber es gibt eben auch Nächte, die müssen eingesetzt werden. Und da sehen wir das, wie der Herr Jesus das getan hat mit Nikodemus. Und wir haben schon gesehen, er kommt mit einem großen Lob. Der Herr geht gar nicht auf das Lob ein in Vers 2, sondern er geht zur Hauptsache vor. Und zwar in Vers 3 sagt der Herr Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und ich habe schon erklärt diese Tage, dass man in Israel üblicherweise 3 Sprachen benutzte. Aramäisch, Hebräisch und Griechisch als die Sprache der Besatzungsmacht der Römer im Osten. Im Westen sprach man Latein. Und es ist so, dass in Jerusalem kam man mit Aramäisch nicht durch. Und darum, wenn der Herr Jesus in Jerusalem spricht, und werden später noch verschiedene Reden anschauen, wo der Herr Jesus im Tempel gesprochen hat, da müssen wir also davon ausgehen, dass er da nicht Aramäisch gesprochen hat, wie zu erwarten ist bei der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7 in Galiläa, Aramäisch zum Volk gesprochen, aber in Jerusalem Hebräisch. Und jetzt beginnt der Herr Jesus hier die Rede mit Nikodemus. Amen, Amen, ich sage dir. Immer wenn steht wahrlich, steht im Grundtext Amen, Amen. Und das heißt so viel wie, so ist es. Nicht nur als Wunsch, so sei es. Beim Gebet am Schluss, Amen, bedeutet, so sei es. Wir bekräftigen ein Gebet mit einem lauten Amen. Aber wenn der Jesus sagt, Amen, Amen, Ani omer lecha, ich sage dir, dann kommt ein ganz besonders wichtiges Wort. Nicht wahr? Der Jesus hat nie ein überflüssiges Wort gesprochen. Aber wenn er dann noch sagt, Amen, wie in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, dann hat das eine besondere Bedeutung. Aber im Johannesevangelium haben wir 25 Mal Amen, Amen, 2 Mal. Das hat eine ganz besondere Bedeutung. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und was versteht Nikodemus unter Reich Gottes? Oder wörtlich Königreich Gottes. Basileia, da steckt nämlich das Wort Basileus drin. Also Königreich, wirklich das Wort König ist drin. Das ist das Reich des Messias. Wenn der Messias kommt, um über diese Welt zu herrschen, dann ist das Reich Gottes. Und nun steht Nikodemus vor dem Messias. Er als einer der obersten der auserwählten Nation Israel. Und der Herr Jesus sagt, du wirst das Reich Gottes nicht erleben. Du wirst die messianische Königsherrschaft nicht erleben, es sei denn, du wirst von neuem geboren. Und wir haben schon gestern gesehen, dieser Begriff von neuem geboren ist nicht so klar. Was bedeutet Wiedergeburt? Und darum haben wir bereits gesehen, Vers 4, Nikodemus stellt eine Frage. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Und wie kommt das, dass der Herr Jesus über Wiedergeburt spricht hier? Er nimmt Bezug auf das Alte Testament. Das Thema Wiedergeburt ist ein alttestamentliches Thema. Und darum sagt der Herr Jesus in Vers 5 nochmals, Amen, Amen. Ani omerlecha. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Also wieder ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Sehen wir, in Vers 3 haben wir das Reich Gottes sehen und hier das Reich Gottes eingehen. Das ist also parallel. Ins Reich Gottes eingehen, das Reich Gottes sehen. Und das macht klar, dass also in der Zukunft, wenn das tausendjährige Friedensreich kommt, da werden nur wiedergeborene Menschen eingehen. Nämlich der Überrest aus Israel. Es heißt ja in Römer 9, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Aber in dem gleichen Teil, Römer 9 bis 11, nämlich in Kapitel 11, heißt es, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, wie? Ganz Israel oder nur ein Überrest? Nun, das ist ein mathematisches Problem. Und das löst sich so. In Sacharja 13, Vers 8 heißt es, in der großen Drangsal werden 2/3 der Bevölkerung Israels im Land ums Leben kommen. Nämlich durch den Angriff von Norden. Durch diese tödliche Gefahr von Norden. Und schon heute muss man auf die Nordgrenze Israels besonders achten. 2/3 kommen um, aber Sacharja 13, 8 sagt, 1/3 wird Gott durch die Not hindurch retten. Und das ist dieser Überrest Israels, der zum Glauben kommen wird. Übrigens nach den heutigen Zahlen, heute haben wir 6 Millionen Juden im Land. Also nach den heutigen Zahlen wären 1/3 2 Millionen, die zum Glauben kommen werden. Gewaltig, nicht wahr? Wir haben nirgends die Verheißung, dass 1/3 der Schweiz gerettet wird. Und auch nirgends eine Verheißung, dass 1/3 Deutschlands zum Glauben kommen wird. Aber für Israel ist das so. Und wenn dieser Drittel überlebt, diese 2 Millionen plus, ja, dann sind sie das Ganze. Darum wird ganz Israel gerettet werden. Und in Hesekiel 36 wird eben erklärt, dass dieses Volk in der Zukunft das umkehrt und dann eben ins tausendjährige Friedensreich eingehen wird, das Reich Gottes sehen wird, in das Reich Gottes eingehen wird, die werden alle eine Wiedergeburt erleben. Durch ihre Bekehrung. Die kehren ja um und werden dadurch wiedergeboren. Hesekiel 36 müssen wir aufschlagen. Da heißt es in Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Es geht hier um die Endzeit. Ich muss erklären, Hesekiel 33 bis 48, das ist ein Teil für sich. Und da wird gezeigt, wie Gott Israel in der Endzeit retten wird und ihnen das Land ganz neu verteilen wird. Das wird beschrieben in Ezekiel 48, wie dann die 12 Stämme genau im Land verteilt werden und wie der neue Tempel gebaut werden wird und wie Jerusalem zu einer riesigen Weltmetropole wird, nämlich die Stadt des großen Königs, ein Quadrat von 80 mal 80 Kilometer. Das wird dann Groß-Jerusalem sein im tausendjährigen Friedensreich. Und nun, Hesekiel 33 bis 48 zeigt Gottes Programm der Wiederherstellung Israels und der Wiedergeburt Israels in der Endzeit. Und da wird das alles gezeigt als ein Prozess in mehreren Phasen, wie das geschehen wird. Und zwar lesen wir jetzt eben Hesekiel 36, Vers 24. In dieser Zeit wird Gott das jüdische Volk, das Volk Israel, aus den Nationen holen und sie sammeln aus allen Ländern und in ihr Land bringen. Das bezieht sich nicht auf die Rückkehr aus Babylon nach der babylonischen Gefangenschaft 539 vor Christus, als die Juden unter Zerubabel heimkehrten und dann den Tempel wieder bauten, Esra 3, und nachher die Stadtmauern, Nehemia 3, sondern das bezieht sich auf die Endzeit. Denn damals kamen sie aus Babylon zurück. Aber für die Endzeit wird hier gesagt, sie werden kommen aus allen Nationen der Welt. Und das ist geschehen in unserer Zeit. Das jüdische Volk nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung unter alle fünf Kontinente wird heute heimgeführt. Aus allen fünf Kontinenten sind etwa 3 Millionen Juden in den vergangenen Jahren ab 1882, da hat die erste große Heimkehr begonnen, sind sie zurückgekehrt ins Land. 3 Millionen? Aber ich habe doch gesagt 6 Millionen. Nein, 6 Millionen sind sie im Land heute. Nicht wahr? Die haben auch ein paar Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Ja, aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Und darum ist auch heute im orthodoxen Judentum die Überzeugung da, wir leben heute in der Endzeit. Weil wir zurückgekehrt sind aus allen Nationen und nicht wie damals, als wir aus Babylon zurückgekehrt sind. Und noch etwas. Damals, als sie aus Babylon zurückkehrten, da hatten sie ja schon das Buch Hesekiel. Und als sie den Tempel wieder aufbauten, an seiner Stelle, da hätten sie ja schon den Plan gehabt für den Tempelbau nach Hesekiel 40 bis 48. Und sie haben den Tempel nicht gebaut nach diesem Plan. Warum nicht? Da wird genau erklärt, wie der Tempel gebaut wird, wenn sie zurückkehren. Ja, aber sie wussten, wir sind noch nicht in der Endzeit. Dieser Tempel von Hesekiel, den muss man in der Endzeit bauen. Aber heute, mit dieser weltweiten Rückkehr, ist im orthodoxen Judentum klar, jetzt ist die Zeit für den Hesekiel-Tempel. Jetzt müsste eigentlich das umgesetzt werden. Das ist klar. Also völlig logisch und wir verstehen das ganz gut. Aber jetzt ganz wichtig, in Hesekiel 36, wenn wir gelesen haben, Vers 24, Gott wird sie holen aus allen Nationen. Warum holt er sie zurück? Das wird in den Versen davor erklärt, Vers 22. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr. Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, den ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, der Ewige, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Also Gott führt sie nicht zurück, weil sie so ein gutes Volk geworden sind in der Zerstreuung, sondern er sagt, ich tue das um meinetwillen. Und er macht klar, es geht nur um Gott. Sie haben seinen Namen entweiht. Sie haben sich nicht richtig verhalten, so oft, und waren kein Zeugnis dadurch vor den Heidenvölkern. Aber Gott tut es um seines heiligen Namens willen. Warum? Weil er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat: Ich werde dieses Land deinen euren Nachkommen geben bis in Ewigkeit. Das heißt bis ans Ende der Welt. Und darum zeigt Gott, ich halte mein Wort. Und darum hat er diese Rückführung möglich gemacht seit 1882 bis heute, um zu zeigen, ich halte mein Wort aufrecht. Und wir wissen, es gibt eine Ersatztheologie, die sagt, Israel hat mit der Verwerfung des Messias alles verloren als Nation. Es gibt keine Gültigkeit mehr für die Landverheißung. Es gibt keine Gültigkeit mehr für all diese Segensverheißungen. Ja. Aber wir sehen, dass trotzdem sich jetzt alles erfüllt. Vor unseren Augen. Ja, also Ersatztheologie hin oder her. Gott macht, was er will. Und sonst hätte er sein Wort nicht aufrechterhalten gegenüber Abraham, Isaak und Jakob. Und er sagte wirklich, das ganze Land Kanaan werde ich ihnen geben, bis in Ewigkeit. 1. Mose 17. Also nicht irgendwie etwas Symbolisches, sondern das Land Kanaan. Das ist dieses Land am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Aber Gott tut das um seines Namens willen. Und jetzt kommt der Hammer. Hesekiel 36, Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten, und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist, das ist der Heilige Geist, in euer Inneres geben, und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mein Volk, und ich werde euer Gott sein. Also, hier wird klar, erst wenn sie zurückgekehrt sind im Land, wird eine Erneuerung kommen durch Wasser und Geist. Sie werden zu neuen Menschen gemacht, zu einer neuen Schöpfung, ein neues Herz und einen neuen Geist. Und der Heilige Geist wird in sie kommen. Das wird aber erst im Land geschehen. Das heißt also, das jüdische Volk musste im unreinen Zustand, im Unglauben zurückkehren. Das ist wichtig, wenn uns Leute sagen, ja, vergesst das mit Israel. Und Bibel. Das ist ja eine menschliche Sache, das ist Zionismus. Diese Rückkehr der Juden und die Gründung des Staates und so weiter. Und schaut mal, so 80% sind ja sowieso gottlos. Die würden sich nicht mal als orthodox bezeichnen. Und schaut mal die Moral an, was da in Tel Aviv passiert und sogar in Jerusalem. Das ist ja unglaublich. Ja, aber das steht so. Sie kommen unrein zurück. Weil Gott es tut, um seines Namens willen. Und dann im Land wird er sie durch Wasser und Geist erneuern. Und bevor wir in die Pause gehen, lesen wir jetzt noch in Johannes 3, der Jesus sagt in Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist ein direkter Bezug auf die Lehre der Wiedergeburt in Hesekiel 36. Und dort im Zusammenhang mit der Zukunft und dem tausendjährigen Friedensreich, aber in dieser Nacht vor 2000 Jahren, erklärt der Herr Jesus einem Einzelnen, wie er wiedergeboren werden kann. Und das war nicht einfach eine Möglichkeit, die man schon quasi früher als das tausendjährige Reich erleben konnte, sondern der Herr Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ein göttliches Muss. Und davon mehr nach der Pause. Eine Viertelstunde bis fünf nach.